Deep Banking, der Spezialisten-Podcast von Finanzszene. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Deep Banking, dem neuen Podcast von Finanzszene, in dem wir Themen etwas tiefer auf den Grund gehen, als wir das in unserem klassischen Wochenpodcast tun können. Und ich freue mich sehr, dass ich für diese zweite Episode Ralf Müller gewinnen konnte. Er ist seit 4 Jahren COO, Vorstandsmitglied in der ING Deutschland, zuvor diverse Posten bei McKinsey, der Postbank und der IKB. Sehr stark verwurzelt ist er im Thema Baufinanzierung und das ist auch unser heutiges Thema, denn die ING hat gemeinsam mit ihrer Tochter Interhyp eine Instant-Baufinanzierung an den Start gebracht, indem es innerhalb von 30 Minuten eine verbindliche Zusage gibt über eine Finanzierung. Da ist technologisch einiges passiert und der Baufinanzierungsmarkt generell ist mit seinen rund 1,7 Billionen Bestandsvolumen und rund 200 bis 250 Milliarden Euro Neugeschäft in jedem Jahr natürlich ein ganz wichtiger Markt für alle Banken und technologische Innovation wichtig. Drum sprechen wir nicht nur über die Instant-Baufinanzierung, sondern auch den Markt, Kundenpräferenzen, Veränderungen an sich. Und ich schlage vor, wir legen los. Hallo Herr Müller, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Deep Banking Podcasts.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, unser Thema heute ist ja das Thema Instant-Baufi. Und ich glaube, das Baufinanzierungsthema generell ist eines, das haben wir häufig journalistisch festgestellt, treibt irgendwie alle um. Da hat ja jeder auch eine Meinung zum Immobilienmarkt, zum Mietmarkt, zum Kaufmarkt, zu Zinsen. Lohnt sich was? Gibt's eine Blase oder nicht? Deswegen beschäftige ich mich offen gestanden sehr gerne mit dem Thema. Und ich glaube, als Einstieg würde ich ganz gerne von Ihnen mal eine grobe Einschätzung des Baufi-Markts. Ihr Haus ist ja da sehr aktiv, über 100 Milliarden Baufi-Volumen sind da zusammen. Der Megaboom, glaube ich, in diesem Markt liegt jetzt schon 3-4 Jahre hinter uns. Wir sehen eine Normalisierung in der Baufinanzierung, was das Neugeschäft angeht. Wo stehen wir da? Geben Sie uns mal eine grobe Einschätzung.
Ja, ist in der Tat ein sehr spannendes Thema, das Thema Baufinanzierung. Auch eins, was mich schon sehr, sehr viele Jahre beschäftigt. Und es ist tatsächlich nah an jedem dran, weil ja jeder irgendwie so den Traum in sich trägt. Wie hat sich der Markt entwickelt? Er hat sich in der Tat, genau wie Sie sagen, in den letzten Jahren zu einem Hoch entwickelt, dann aber wieder normalisiert. Denn wenn man jetzt drauf schaut, merkt man, dass er sich verändert hat in den letzten Jahren. Mhm. Wodurch kommt das? Kommt einmal natürlich durch den doch signifikanten Zinsanstieg, den wir hatten. Der hat die Erschwinglichkeit nicht mehr für jeden so gegeben. Dazu kommt, dass die Immobilienpreise nicht im gleichen Ausmaß runtergegangen sind, sodass er sich ein wenig abgekühlt hat. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, diese neue Normalität hat noch einen anderen Aspekt und das ist, dass es deutlich volatiler geworden ist. Mhm. Früher war es nicht so volatil, wie es jetzt ist. Jetzt gibt es schon mal Wochen, da hat man 2-mal bis 3-mal so viel Volumen im Markt wie in der Woche vor. Einfach weil die Zinssprünge ganz anders sind, als wir das von früher her kannten.
Und das hat einen direkten Rückkopplungseffekt. Sagt, die Zinsen gehen mal 0,2 Prozentpunkte runter und dann plötzlich zieht das Geschäft wahnsinnig an und da gehen hoch und da kommt dann sofortiges Zögern und Zaudern rein in die ganze Geschichte.
Ja? Absolut. Das okay. Merken Sie sofort. Wir haben in manchen Wochen wirklich das 2- bis 3-fache wie in der Woche davor und andersrum. Da reicht eine Aussage, dass die Zinsen möglicherweise durch geopolitische Konflikte wieder ansteigen und dann kommt ein wahnsinniges Volumen rein und das genau das Gegenteil. Es ist deutlich volatiler geworden.
Ja. Jetzt sprechen wir heute ja auch über das Produkt, was Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter Interhyp an den Markt gebracht haben, das Thema Instant-Baufinanzierung. Was ich mich aber frage, ist Tempo angesichts dieser Marktberuhigung, Normalisierung, die wir sehen, überhaupt noch entscheidend beim Kunden? Weil man erinnert sich ja schon noch an Zeiten, in denen in Metropolen häufig derjenige den Zuschlag für eine Immobilie bekommen hat, bei dem einfach die Finanzierung am schnellsten stand, weil der Verkäufer das möglichst schnell über die Bühne bringen wollte, wo das ja auch eine richtige Temposchlacht letztendlich war. Das hat sich ja, glaube ich, auch ein klein wenig beruhigt. Wozu braucht es denn überhaupt noch dieses Tempo, dass man sagt, man bringt so einen Prozess in längstens 30 Minuten zu einer verbindlichen Zusage?
Ja, ich glaube, Tempo hat eine andere Bedeutung bekommen, wofür es notwendig ist. Es war in der Tat so, vor 3-4 Jahren, da war es mal so, dass man Tempo brauchte, um den Zuschlag zu bekommen. Mhm. Das ist heute anders, zum Glück. Aber heute braucht man Tempo aus unterschiedlicher Perspektive. Denn solange man die finale Zusage nicht hat, ist Unsicherheit im Prozess. Das ist für den Kunden unangenehm, weil er nicht weiß, kriege ich es jetzt, kriege ich es nicht. Und so lange ist auch die Unsicherheit im Zins drin. Wir haben gerade über die Volatilität beim Zins gesprochen. Das heißt, das kann dann für ihn sein, dass der Zins signifikant nach oben geht, weil die erste Bank es nicht macht. Dann muss er zur zweiten wechseln. Ist der neue Zins relevant? Das kann dann auch dazu führen, dass die Finanzierung für ihn vielleicht überhaupt nicht mehr machbar ist. Denn das kann ja, diese Zinssprünge, die wir haben, die haben echte Auswirkungen auf die monatlichen Raten. Und das ist nur ein Aspekt. Gibt noch weitere Aspekte, aber das ist, glaube ich, der dominante. Dazu kommt, dass Menschen heute nicht mehr so geduldig sind, wie sie mal vor 10 Jahren geduldig waren. Es ist immer mehr der Trend dahin, Dinge auch schnell wissen zu wollen.
Ja.
Und man ist es nicht mehr gewohnt zu warten.
Mhm.
Und wenn ich dann ein Angebot habe, bei dem ich sofort die finale rechtmäßige Zusage bekomme und eins, bei dem es 10 Tage dauert, dann ist das eine für mich attraktiver als das andere.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, bei den typischen Produktzyklen von Innovationen, dass dieses Produkt noch aus den Heydays der Baufinanzierung stammt, dass man sagt, man hat diese Idee gehabt, weil man einfach dieses Tempo für die Kunden liefern muss, die da stehen, die Finanzierungszusage schnell wollen, um sie zu bekommen. Stimmt es oder ist es etwas später entstanden? Weil vielleicht können Sie etwas über die Genese dieses Produkts auch erzählen.
Ja, das kann ich gerne machen. Es war in der Tat an einem Umbruch von der Zeit, als es wahnsinnig schnell ging und der Zeit, wo es wahnsinnig langsam ging. Denn es ist ungefähr so vor 3 Jahren ist die Idee entstanden. Das heißt, es war schon nach Corona, nach dem Einbruch, wo es schon deutlich langsamer ging. Wodurch ist es entstanden? Ich erinnere mich an die Führungskräftekonferenz in Amsterdam, wo Jörg Utecht und ich zusammenstanden und der CEO der Interhyp. Und wir sind beide schon seit Ewigkeiten im Baufinanzierungsmarkt und haben uns generell darüber unterhalten, auch vor dem Eindruck des ChatGPT-Moments, der in den Monaten davor war, also es war irgendwie so Ende 22, Anfang 23, dass es doch irgendwie schon erstaunlich ist, dass in dem Bankenmarkt relativ wenig Innovation stattfindet. Mhm. Es gibt ja den Spruch, die Einführung des Geldautomaten war die größte Innovation. das ist, glaube ich, nicht richtig, aber wir haben schon irgendwie gesagt, es ist nicht so die richtig große Innovation. Und warum ist das eigentlich so? Kann nicht KI, künstliche Intelligenz, uns jetzt auch helfen in der Bankenbranche, um an die größten Themen anzudienen, die wir eigentlich haben, wo es dringend darauf wartet, eine Innovation zu kriegen?
Mhm.
Und dann haben wir uns überlegt, was das ist. Und dann haben wir gesagt, das größte Problem für den Kunden ist eigentlich die lange Wartezeit in der Baufinanzierung.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal probieren, ob wir das nicht lösen können.
Ja, vielleicht können wir auch zum Start mal so eine Art Cognitive Walkthrough machen, wie so ein Prozess läuft in der Instant-Baufi und auch an welcher Stelle da was zum Einsatz kommt. Die typische Situation ist ja, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt ein freistehendes Einfamilienhaus erwerben, Familiengründung liegt schon hinter mir, wir brauchen einfach Platz, ist ja so der typische Moment. Und dann habe ich, sagen wir mal, ein Einfamilienhaus, sagen wir mal, in so einer B-Stadt in Deutschland in Aussicht, 350.000 Euro, ich bringe ein bisschen Eigenkapital mit, sitze beim Berater und sag: Okay, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass ich möglichst schnell in 30 Minuten weiß, zu welchem Zins kriege ich das? Gehen wir einfach mal durch. Wie läuft das dann?
Machen wir mal. Der Prozess startet so, wie er in jedem anderen Baufinanzierungsprozess auch startet, der nicht instant ist. Nämlich, er startet mit der Beratung. Das ist nicht verändert. Das heißt, ich muss mir am Anfang die Frage stellen, möchte ich eigentlich eine Kombination aus einem 5-Jährigen und 10-Jährigen oder aus einem 10-Jährigen und 15-Jährigen? Möchte ich unterschiedliche Laufzeiten haben? Und dergleichen. Also ich muss mir überlegen, wie will ich das zusammenbauen, wie ist meine Familienplanung und so weiter. Dazu findet das Beratungsgespräch statt, bis man dann genau weiß, was man haben möchte. Das findet in unserem Fall jetzt vielleicht bei einem Berater in Interhyp statt oder bei irgendeinem freien Vermittler, der mit unserer Baufinau-Plattform arbeitet. So, und wenn das zu Ende ist und der Kunde jetzt genau weiß, was er will, diese Kombination 5 und 10 Jahre oder wie auch immer, dann ändert sich der Prozess zu früher. Früher war es so, dass dann die Datensammelphase anfing. Dann wurden die Objektunterlagen zusammengesucht, Flurkarte, Katasterplan, dann die ganzen Wohnflächenberechnungen und der Grundbuchauszug und dann die Gehaltsabrechnungen und die Eigenkapitalnachweise und es wurde alles zusammengepackt in einen Briefumschlag geschickt oder per PDF an die Bank der Wahl geschickt. Und dann fing die Prüfung an. Das ist jetzt anders. Wir machen ja die Objektbewertung jetzt auf Basis der Adresse.
Mhm.
Wir brauchen das nicht mehr, was ich gerade aufgezählt habe. Keine Flutkarte, kein Katasterplan, kein Grundbuchauszug, kein Wohnflächenplan. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das heißt, er muss nur die Adresse geben und dann machen wir den Check der Objektbewertung und das gleich auf der Einkommensüberprüfungsseite. Mhm. Braucht keine Gehaltsabrechnung mehr und dergleichen. Sodass das sozusagen am Ende dieses Beratungsgesprächs, wenn er sagt, ja, das möchte ich jetzt haben, funktioniert das völlig automatisiert.
Ja.
Wenn er dann sagt, ja, jetzt würde ich gerne die finale Aussage haben, dann drücken die auf den Knopf oder machen die elektronische Signatur. Dann startet der Prozess bei uns in der Bank, dass ein Mitarbeiter sich diese ganzen Daten, die dann zusammengetragen wurden, durch den Rechner, durch die KI, sich anschaut und die Kreditentscheidung macht. Und da sagen wir ja maximal 30 Minuten und das halten wir gut ein. Und dann ist die finale Kreditentscheidung auf dem Tisch und die ist rechtssicher. Also da kann der Kunde sich dran halten, die ist rechtsverbindlich, steht dann.
Aber lassen Sie uns über genau diese zwei Punkte nochmal sprechen. Das ist ja Bonitätsbewertung und Objektbewertung. Mhm. Bonitätsbewertung ist ja, glaube ich, schon länger im Einsatz, dass ich einfach sage, ich stelle meiner Bank über eine Schnittstelle meine Kontobewegung zur Verfügung. Schau doch bitte mal rein, ob ich, das war ja, glaube ich, ist ja eher im Konsumentenkreditbereich und sonst wie der Fall, ob meine Bonität letztlich ausreicht. Funktioniert das auch mit vielen Konten? Weil Kontohopper hat ja heutzutage 2 Girokonten, 3 Tagesgeldkonten, sonst was. Gibt es da alle frei?
Das funktioniert auch mit mehreren. Wenn man mehrere hat, dann funktioniert das auch mit mehreren. Ist ja häufig so, dass der Eigenkapitalnachweis möglicherweise auf einem anderen Konto liegt als das Einkommen. Insofern, das ist dann gibt man halt die 2.
Also der Interessent sagt, schauen Sie überall rein, was ich da habe.
Das, was notwendig ist, um den Nachweis zu erbringen. Absolut. Ja. So, und das ist in der Tat eine Technologie, die jetzt nicht neu ist. Die kennt man aus dem Konsumentenkreditgeschäft. Da ist das schon im Einsatz. Und das haben wir halt auf die Baufinanzierung übertragen.
Ja, mit welchem Technologiepartner arbeiten Sie da zusammen?
Das machen wir mit Fino.
Mhm. Und lass uns über die Objektbewertung auch reden. Ist natürlich naheliegenderweise das neue und auch aus meiner Sicht natürlich deutlich spannendere Thema. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, Hauptstraße Nummer 110 im Dorf XY irgendwo im Rheinland, dann sind Sie in der Lage, nur unter Angabe dieser Adresse zu einer Objektbewertung zu kommen. Das müssen Sie aber mal erläutern, wie das funktioniert und wie Sie sich die Zugriffe da auch holen, weil da scheitert ja häufig schon ein Hausbesitzer dran, sich die Daten für sein eigenes Haus mal entsprechend zu besorgen.
Ja, genau, hier liegt die Innovation. Denn wir hatten versucht, den Prozess zu beschleunigen auf diese kurze Zeit, indem wir irgendwie die Unterlagen schnell kriegen und schnell auswerten. Und dann haben wir festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, dann probieren wir es doch mal. Brauchen wir eigentlich überhaupt Unterlagen? Oder reicht nicht eigentlich die Adresse?
Ja.
Und das war genau der Durchbruch. Wie funktioniert das jetzt aber? Am Ende erstellen wir einen digitalen Zwilling dieser Immobilie aufgrund von öffentlich verfügbaren Daten. Das sind Katasterdaten, das ist ein digitaler Grundbuchauszug, das ist aber auch, und jetzt wird es relevant, Satellitendaten, Streetview-Daten und öffentlich verfügbare Daten, die wir dann zu einem digitalen Zwilling dieser Immobilie zusammensetzen. Das heißt, wir erstellen ein digitales Abbild und dieses digitale Abbild, das wird dann ausgemessen. Und dadurch bekommen wir die Daten über Wohnfläche, über umbauten Raum, über eine Anzahl der Geschosse und alles, was man braucht. Und anhand dieser Daten, die wir ermittelt haben, führen wir dann die Bewertung durch. Und mit dieser Bewertung ermitteln wir dann, ob wir finanzieren können oder nicht.
Das funktioniert mit allen Objekttypen?
Das funktioniert mit Einfamilienhäusern jetzt und im Lauf des Jahres auch mit Eigentumswohnungen. Aber jetzt aktuell mit Einfamilienhäusern.
Ja.
An der nächsten Stufe sind wir noch dran.
Wie haben Sie das denn getestet? Ich nehme an, Sie haben da wahrscheinlich einen Haufen Testläufe gemacht, mal zu schauen, wie gut kriegen wir denn die Objektbewertung tatsächlich hin. Weil in der Vorstellung ist es schon relativ schwierig, wenn ich vor einem Haus vorbeifahre, selbst wenn ich die Grundstücksgröße und die Grundfläche kenne, zu sagen, ist dieses Haus jetzt 180.000, 250 oder 350.000 wert, weil möglicherweise Sanierungsstand, was weiß ich, das kenne ich ja nicht, wenn ich mit dem Satellit drauf schaue, oder?
Absolut, also das ist schon intensiv getestet worden, weil natürlich auch die KI das nicht von Anfang an verstanden hat. Der mussten wir das eine oder andere dann auch über die Zeit beibringen.
Ja.
So ist es zum Beispiel am Anfang halt passiert, dass sie die innenliegende Garage nicht erkannt hat.
Ja.
Bis wir ihr beigebracht haben, dass ein Garagentor Bedeutet, da liegt eine Garage innen drin. Und das muss sie halt bei der Wohnfläche anders berücksichtigen. Oder dass die Kellergeschosse nicht eindeutig erkannt wurden anhand der Schächte, der Kellerschächte und dergleichen. So, das hat natürlich, das musste intensiv trainiert werden und das war eine gute fünfstellige Anzahl, also mehr als 10.000 an Objekten, die wir benutzt haben für Training und auch für Validierung, um dann festzustellen, funktioniert das Modell oder funktioniert es nicht.
Ja. Können Sie noch etwas mehr zur Technologie sagen? Wo bekommen Sie die denn her? Satellitendaten oder die Objektbewertung? Ich meine, Katasterkarten, Grundbuchauszüge, gehe ich von aus, gibt es Dienstleister, ist im kommunalen Umfeld, aber mit Satellitendaten zu arbeiten oder auch anderen Input-Variablen, erzählen Sie vielleicht mal ein bisschen mehr, wo man die generieren kann.
Absolut, das ist einmal, ist es das Problem, erstmal diese Daten zu bekommen und in einer digitalen Verfügbarkeit, aber auch sie so zusammenzusetzen und ein Modell zu haben, was einem dann diesen digitalen Zwilling erstellt. Das machen wir mit unserem Technologiepartner Credium und da haben wir eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Die haben da hohe Befähigung, die wir dann gemeinsam benutzt haben, um das genau für diesen Use Case hier auszubauen.
Credium sagt mir nichts als Unternehmen, wenn ich ganz offen bin. Wie sind Sie auf die gestoßen? Wie kam es zur Zusammenarbeit?
Credium ist ein sehr junges Unternehmen, ist ein Unternehmen, was aus einem Fraunhofer-Institut entstanden ist. Dort wurde intensive Forschung dazu gemacht, wie kann man anhand von Adressdaten Dinge zu einem Objekt rausfinden. Mhm. Wir sind auf diese Forschungsgruppe gestoßen und haben festgestellt, dass man das für die Baufinanzierung nutzen kann. Mhm. Und haben dann mit denen gesprochen und das aufgebaut, diese Zusammenarbeit.
Ja, haben Sie gleich übernommen, das Unternehmen, oder?
Wir haben es nicht übernommen. Es ist ein innovatives Unternehmen, aber wir haben eine Beteiligung an dem Unternehmen.
Und da kann sich jetzt auch jeder an Credium wenden und das Ganze kopieren?
Jeder kann sich an uns wenden. Wir haben das ja als eine offene Plattform aufgebaut.
Okay.
Und kann über uns das bekommen. An Credium wenden kann er sich auch gerne. Mhm. Aber wir haben das natürlich jetzt erstmal für eine Zeit exklusiv, weil wir es ja auch aufgebaut haben. Insofern kann Credium das jetzt erstmal nicht an andere weitergeben.
Wie sind denn die ersten Learnings? Sie sind mit dem Produkt ja jetzt 3 Wochen am Markt. Wie läuft es?
Läuft sehr, sehr gut. Die Kunden sind da sehr positiv drüber. Unsere Vertriebspartner finden das sehr gut, nutzen es sehr gut. Und wenn man jetzt genau das Thema mal anschaut, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die digitale Objektbewertung, den digitalen Zwilling, dann haben wir schon eine vierstellige Anzahl an durchgeführten Objektbewertungen darüber im Live-Test quasi jetzt in dieser Zeit durchgeführt, wo es im tatsächlichen Kundengespräch dadurch zu der Bewertung gekommen ist.
Was mich natürlich sehr interessieren würde, was sagt denn die Aufsicht zu dem Ganzen? Baufinanzierung ist ja stark regulierter Markt und es kommen ja auch richtig Volumina ins Spiel letztendlich. Aufsicht findet sowas auch lecker, wenn man da mit so einem Tempoprozess 30 Minuten arbeitet und auch mit solchen Objektbewertungssystemen arbeitet. Ich meine, offensichtlich findet sie es gut, sonst würden sie es ja nicht machen, dann hätten das Produkt nicht am Markt. Aber vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen.
Wir würden es in der Tat nicht auf den Markt einführen, wenn wir nicht da auch einen formalen Prozess mit der BaFin nicht erfolgreich durchlaufen hätten. Insofern, der war natürlich intensiv, das ist klar, denn das ist ja eine echte Innovation hier in einem relevanten Markt. Aber ich muss sagen, das war sehr konstruktiv und sehr positiv, der ganze Prozess. Mhm. Ich will nicht sagen, dass er einfach war. Ich glaube, das wäre falsch. Aber das wäre auch ja eigentlich auch nicht das, was man erwarten würde von einer BaFin, wenn es um einen solchen neuen Prozess geht. Aber sie waren von Anfang an sehr interessiert und ich muss echt sagen, sehr mit sehr intensivem Fachwissen. Ja, also da ist tiefes Knowledge. Und so haben wir über, nicht Monate, über Quartale, muss man glaube ich schon sagen, da intensiv dran gearbeitet, ein gemeinsames Verständnis zu erzielen, was wir jetzt haben.
Als Journalist hat man von diesem Instant-Baufi-Thema ja schon häufiger gehört. Und es gibt ja auch Wettbewerber der Interhyp, die sagen, bei uns gibt es das auch. Es gibt im Sparkassenumfeld Akteure, die auch damit arbeiten. Haben Sie da eine Differenzierung zum Markt? Oder worauf sollte man denn eigentlich achten? Weil diesen Anspruch, Instant zu sein, haben ja viele. Wie ist da die Definition? Wann darf man das eigentlich Instant nennen?
Also am Ende ist die Frage, wie schnell bekomme ich die rechtsverbindliche Zusage? Mhm. Das ist für den Kunden das Relevante.
Ja.
Ist das eine unverbindliche, wo die Bank sagt, ja, ich muss das jetzt nochmal final prüfen und dann bekommen sie die finale Aussage und nach 8 Tagen höre ich dann, na, die doch nicht und der Kunde kann auf eine neue Suche gehen zu den veränderten Zinsen und so weiter. Oder ist es rechtsverbindlich? Mhm. Und natürlich gibt es viele, die auch sehr schnell unverbindliche Zusagen machen und sagen, ja, mit einem Sternchen, eins Sternchen, zwei Sternchen, drei, das könnte schon was werden.
Ja.
Aber ein rechtsverbindliches Angebot in so einer kurzen Zeit ist uns nicht bekannt. Und das ist, glaube ich, auch nicht so schnell nachzumachen. Das ist wirklich nicht einfach, ein rechtsverbindliches Angebot in dieser kurzen Zeit zu machen, weil ich damit, dafür muss ich ja diese digitale Objekteinwertung komplett hinbekommen.
Wie wollen Sie denn mit dem Produkt umgehen? Sie sagen, Sie schließen ja auch möglicherweise andere Akteure da dran. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Kann ich jetzt zu Ihnen kommen und sagen, das hätte ich gerne auch für mich? Kann ich das irgendwie lizenzieren lassen? Kann ich da auch auftauchen? Wie funktioniert da die Interaktion zwischen der Interhyp und Ihnen und anderen Akteuren auch in diesem Markt?
Ja, wir glauben, dass das für die Kunden draußen im Markt eine wirklich wichtige Verbesserung ist. Insofern wollen wir das für den Markt ermöglichen. Insofern haben wir von vornherein gesagt, wir bauen das als eine offene Plattform auf, die nennen wir Baufinau, und an diese Plattform können sich andere anschließen. Das bedeutet zweierlei. Das bedeutet, dass andere Vermittler neben der Interhyp direkt angeschlossen werden können an uns als IND. Bedeutet andererseits aber auch, dass andere Banken angeschlossen werden können an die Interhyp-Plattform. Über Baufinau damit dann auch in diesen neuen Prozess einsteigen können. Wir werden die nächsten Monate uns noch erstmal damit beschäftigen müssen, unsere Use Cases noch weiter zu treiben. Aber danach können genau diese beiden Prozesse stattfinden, dass sich zusätzliche Vermittler bei uns anschließen oder zusätzliche Banken bei der Interhyp.
Okay, das heißt, plastisch gesprochen, ich bin Immobilienvermittler in Hintertupfingen und möchte gerne mehr Geschäft machen. Dann wende ich mich einfach an Sie und sage, stell mir doch bitte mal die Technologie zur Verfügung. Und dann bin ich künftig in der Lage, einem Interessenten, der bei mir sitzt, sich für ein Objekt in Hintertupfingen interessiert, zu sagen, innerhalb von 30 Minuten gäbe es über diesen Weg die Zusage. Richtig verstanden?
Wir arbeiten ja mit Finanzierungspartnern zusammen, neben der Interhyp. Und die können dann in einem nächsten Schritt auch in diesen Prozess einsteigen, dass sie diese Instant-Finanzierung, genau wie wir sie beschrieben haben, von uns bekommen können. Im Moment haben wir das ja im Start in der ersten Stufe nur über die Interhyp, aber das wollen wir erweitern auf alle unsere Finanzierungspartner.
Ja.
Genau, richtig verstanden.
Und die Seite der Bank wäre dann, auch die Volksbank in Hintertupfingen könnte sagen, ich habe viele Einlagen, ich würde gerne mehr Baufinanzierungsgeschäft machen und wende mich in dem Fall an die Interhyp und sage, schaufel mir doch unter Umständen mal ein bisschen was zu, ich mache da bei dieser Instant-Finanzierung auch mit und bin in der Lage, die Finanzierungszusagen zu machen.
Genau so würde das funktionieren. Dann kann man sich an die Interhyp wenden und dann kann die einen an die Baufinau-Plattform anbinden und dann kommt man auch in den Genuss dieser Instant-Finanzierung.
Das heißt, ich lande nicht automatisch bei der ING und es schaufelt Ihnen die Baufi-Volumina zu und dafür ist das Ganze gebaut worden.
Ja. Nein, das ist nicht so. Die Interhyp ist ja eine völlig offene Plattform. Insofern die Banken, die sich anschließen, dann geht das Geschäft dann auch dorthin.
Ist das, was jetzt Instant-Baufi genannt wird, eine Art New Normal im Baufinanzierungsmarkt, dass man sagt, in 5 oder in 10 Jahren wird es das eigentlich fast nur noch geben oder wird es immer noch eine relativ hohe Quote an Baufinanzierung geben, die ein hohes Maß an manueller Arbeit erfordern?
Ich glaube, es gibt ja zunächst mal in jeder Baufinanzierung, auch in der Instant-Baufinanzierung, noch einen manuellen Part, nämlich den Beratungspart und den Entscheidungspart. Aber die Frage ist ja, gibt es diese Instant-Baufinanzierung in großen Teilen des Baufinanzierungsmarktes in 5 bis 10 Jahren? Ich glaube schon, dass der Bereich signifikant sein wird. Denn ich glaube, für alles, was annähernd standardisiert ist, wird das gängige Verfahren werden. Davon bin ich schon überzeugt, weil die Kunden einfach darüber entscheiden werden. Und Kunden mögen Schnelligkeit, möchten eine schnelle Klärung der Situation. Jetzt ist die Baufinanzierung eine der größten Entscheidungen im Leben. Jetzt kann man sagen, da kann man auch mal 2 Wochen drauf warten. Aber wir wissen alle, wie das ist. Man hat das Objekt ausgesucht. Man möchte jetzt auch gerne auch Klarheit haben, ob man es jetzt finanzieren kann oder nicht. Insofern, ich glaube, das wird für den Großteil des Marktes, wird das so werden. Es wird aber alle die Baufinanzierung betreffen, die eher standardisiert sind. Es gibt natürlich auch Baufinanzierungen, die nicht so standardisiert sind. Bei denen wird das auch in 4 oder 5 Jahren nicht in diesem schnellen Zeitausmaß funktionieren, dass man es in 30 Minuten hinbekommt. Denken wir an vermietete Objekte, denken wir an Mehrfamilienhäuser, denken wir an auch komplexere Einkommenssituationen. Da wird man das nicht in 30 Minuten, auch in 5 Jahren machen.
Komplexe Einkommenssituation ist ein schönes Wort. Wenn ich mal gefragt werde, sage ich, ich habe eine komplexe Einkommenssituation. Wie viel Prozent des Marktes kann man denn im Moment Instant-Baufee zuschreiben? Wie viel ist machbar von dem, was reinkommt an Anfragen in Anführungszeichen?
Also wir haben im Moment die Planung, dass wir von dem Geschäft, was wir jetzt aktuell im Piloten mit der Enthüb machen, glauben wir, dass 15-20% Instant-fähig ist, weil es über die Einfamilienhäuser im Moment nicht hinausgeht. Im Laufe des Jahres werden die Eigentumswohnungen da hinzukommen. Dann glauben wir, wird es 50% des Marktes sein. Und für die anderen 50% des Marktes, wo es dann nicht in 30 Minuten geht, da arbeiten wir an der nächsten Innovation, nämlich einer agentenbasierten Baufinanzierung, wo es dann nicht in 30 Minuten geht, wo wir das dann aber in 1-2 Tagen finalisieren wollen.
Sie haben erwähnt, die Beratung bleibt immer noch das Wichtigste. Mein Eindruck ist, dass viele Leute eigentlich keine Lust initiativ auf Beratung haben, sondern am liebsten mit irgendwelchen Rechnern und Plattformen herumspielen, um sich mal einen Eindruck davon zu verschaffen, was sie sich leisten können, wie teuer das Ganze wäre und ob sie vielleicht auch eine Zusage bekommen. Ich komme aber in Anführungszeichen um den Berater nicht drum rum. Da muss ich schon letztendlich sitzen. Ist also nicht so, dass ich mal sagen kann, irgendwann gehe ich auf der ING auf die Seite und dann kann ich hier die Instant-Finanzierung aufmachen. Da habe ich überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen Beratern zu tun, sondern schau mal selbst einfach, ob ich mir dieses Einfamilienhaus leisten kann.
Ich glaube, dass die Generationen sehr unterschiedlich sind. Wenn ich die Generation meiner beiden Töchter anschaue, 19 und 22, die machen ganz vieles mit der KI aus. Ja, die, ja. Die lassen sich über unterschiedlichste Themen dort beraten. Und ich glaube, das ist bei älteren Generationen noch nicht so. Aber wenn man über die nächste Zeit, über die nächste über mittelfristige Zeitintervall schaut, dann glaube ich, dass wir auch immer mehr Kunden sehen werden, die auch völlig okay damit sind, sich über eine KI beraten zu lassen.
Ich hätte jetzt einen gewissen frechen Grundverdacht. Die ING war ja auch immer ein stark digitales Haus, dass man sich einfach sagt, wir schöpfen uns die Sahnefinanzierung ab, die sind instantfähig. Ich sag's mal etwas überspitzt formuliert. Junges Pärchen, beide verbeamtet, interessieren sich für eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus in exzellenter Lage in und um einer Metropole. Das ist ja eine Finanzierung, die jede Bank eigentlich liebt und sich Finger nachleckt, während wiederum, ich sag mal, das etwas heruntergekommene Einfamilienhaus in der Wegzugsregion mit einem Alleinverdiener ist eher etwas schwierig. Ist mein Verdacht richtig, dass Sie sagen, Sie hätten gerne die Sahnestückchen in der Finanzierung und überlassen vielleicht die stark manuellen Finanzierungen im Zweifel lieber den Banken in der Fläche?
Also die Baufinanzierung, Innovation, die wir eingeführt haben, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wen wir als Kunden nehmen oder wen wir nicht nehmen. Insofern ist diese Vermutung nicht richtig, obwohl natürlich jeder die Sahnestücke haben möchte. Ja, ich meine, da sind wir uns schon einig. Aber ja. Ich will das mal untermauern an zwei Argumenten. Das erste Argument, wir ermöglichen es, die einzelnen Punkte, die wir gerade gesagt haben. Wir haben ja gesprochen, es gibt den Objektdatencheck und es gibt den Bonitätscheck. Die ermöglichen wir singulär zu nutzen. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, er hat vielleicht als Freiberufler eine etwas komplexere Einkommensstruktur als ein Beamter, er möchte aber trotzdem sehr schnell sein, weil ja der Objektpart häufig das ist, was genau die Zeit treibt, dann kann er das Objekt in dem digitalen Check machen lassen und den Bonitätscheck separat machen lassen. Dann geht es vielleicht nicht in 30 Minuten, aber es geht trotzdem sehr, sehr viel schneller. Insofern, steht für alle offen. Wir machen es ja ganz bewusst, dass wir die einzelnen Module einzeln offen schalten, sodass der eine das nutzt, der andere das nutzt. Wir machen es ja bewusst auch nicht verbindlich. Wir tun das ja nicht, weil wir uns industrialisieren wollen, sondern wir tun das, weil wir dem Kunden ermöglichen wollen, schnellere Entscheidungen zu haben. Wir tun das ausschließlich aus einer Kundenperspektive. Deshalb ist es auch völlig unverbindlich, ob der Kunde es nutzt oder nicht. Wir machen da keine Vorgabe.
Ob Sie das nur aus der Kundenperspektive machen, hätte ich aber gewisse Zweifel. Jede Bank wäre doch gerne auch effizienter, senkt die Quote der manuellen Prozesse in so einer Geschichte, um besser zu sein, um auch Kosten zu sparen. Was passiert denn mit den eingesparten Schritten und eingesparten Arbeitskräften, die früher vielleicht dran sind? Werden Sie da die Zahl der Beschäftigten reduzieren in dem Bereich?
Nein, das werden wir nicht. Es ist in der Tat so, dass man natürlich Arbeitsplätze spart, weil manuelle Schritte wegfallen. Ja, also wir schätzen, dass ungefähr 80% der manuellen Schritte fallen weg in diesem Instant-Prozess. Das ermöglicht es uns aber, weitere Dinge anzubieten, die wir bisher nicht anbieten konnten, weil wir einfach kapazitativ auch limitiert waren. Wir gehen zum Beispiel jetzt deutlich stärker in die Vermietungsfinanzierung bei Toilette, die wir bisher nicht so stark hatten. Da werden wir deutlich stärker werden. Wir gehen mehr in Affluent-Bereiche rein. Wir gehen auch in der Konsumentenfinanzierung, wachsen wir sehr, sehr stark. Sind wir auch letztes Jahr schon signifikant gewachsen. Insofern, wir bauen unser Geschäft kontinuierlich weiter aus und auch in Bereichen, das ist das zweite Argument, was dagegen spricht, dass wir uns nur Sahnestücke herausnehmen wollen, genau in den Bereichen, die halt etwas beratungs- und manuell intensiver sind. Da haben wir jetzt die Kapazitäten für, um das machen zu können.
Wo sind denn die typischen Engpässe in der ganzen Geschichte, wo Sie sagen, da können wir immer noch besser werden? Das müsste eigentlich noch in der Baufinanzierung, Sie gesagt haben, Sie haben das Thema Objektbewertung jetzt schon rausgenommen. Gibt es da noch weitere Bottlenecks? Ich sag mal Energiepass, Dämmungszustand etc., von dem Sie sagen, da müssten wir eigentlich in der Lage sein, noch mehr zu technologisieren, noch mehr zu automatisieren. Vielleicht können Sie uns da noch ein Stückchen mitnehmen, soweit es die Wettbewerbsgedanken zulassen, was dann noch weiter zu industrialisieren ist.
Ja, es ist ja die Ironie der Geschichte, dass, weil Sie den Energieausweis gerade ansprechen, dass das einzige Dokument, was wir noch benötigen, ist der Energieausweis. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der ein Produkt der letzten Jahre ist, als eigentlich die Welt schon relativ digital war, aber nicht digital verfügbar ist, deutschlandweit. Dagegen Grundbuchdaten zum Beispiel, die vor 20, 30 Jahren entstanden sind, digital verfügbar sind. Insofern, das ist schon echt Ironie, dass am Ende das einzige Dokument, was noch benötigt wird, ein Dokument ist, was erst in den letzten Jahren entstanden ist. Also ich hoffe, dass wir in Deutschland noch dahin kommen, auch dieses letzte Produkt noch zu digitalisieren. Ja. Dann bräuchte man gar kein Dokument mehr.
Das heißt, wenn ich zu so einer Instant-Anfrage marschiere, Energieausweis ist eigentlich das Einzige, was ich brauche, Bankverbindung zur Verfügung stellen, der Rest läuft dann automatisiert. Ja.
Genau, und die Adresse.
Okay, Adresse, okay. Ja, sehr schön. Gibt es da noch im Bereich Bonitätscheck technologische Entwicklung? Es kommt ja jetzt demnächst der PSD2-Nachfolger, dem man sagt, da wird sich auch noch mal einiges tun. Oder sind Sie da eigentlich schon am Ziel, dass Sie sagen, mit dem Kontocheck haben Sie ein so gutes Bild über die Bonität des Kunden, dass Sie da eigentlich auch regulierungstechnisch oder sonst wie nicht noch mehr Möglichkeiten von Kontozugriff und Auswertung letztendlich brauchen?
Ich glaube, beim Bonitätscheck ist man schon an dem Zustand, den man braucht. Insofern, ich glaube, da wird es nicht mehr so viel Innovation geben. Da wird es eher darum gehen, bei denjenigen, die nicht über den Bonitätscheck gehen, Innovation einzuführen, um da den Betrug zurückzufahren. Denn natürlich wird gerade bei Gehaltsnachweisen auch künstliche Intelligenz zunehmend dafür genutzt, um diese sehr, sehr professionell nachzumachen, sodass da mittlerweile sehr viel Innovation reingeht, um das dann wiederum festzustellen. Insofern,
nach dem Motto, wir brauchen mal die drei letzten Gehaltsabrechnungen und da mache ich dann aus, mit Hilfe von KI aus 2,4 netto, 3,4 netto letztendlich. Ja.
Oder erstelle mir eine Gehaltsabrechnung komplett selber. Und das haben ja früher Mitarbeiter bei uns mit sehr geschultem Auge sehr treffsicher festgestellt, ob da eine Gehaltsabrechnung gefälscht war oder nicht. Die werden zunehmend so gut, die Fälschung, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht mehr prüfen kann oder nicht mehr feststellen kann. Wir haben dafür wieder eine KI eingeführt und diese KI prüft das jetzt. Und die findet genau diese Fälschungen, die die Mitarbeiter mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen können, jetzt auch noch raus. Also wir haben die, von denen wir wussten, die waren durch Mitarbeiter nicht identifiziert worden, aber waren im Nachhinein gefälscht, der KI gegeben. Und die hat davon nochmal 80% rausgefischt.
Ja.
Insofern, mittlerweile muss man KI einsetzen, um die Folgen von KI dann auch wieder bekämpfen zu können.
Kann man das Produkt auch auf andere Bereiche ausrollen? Also sehr viele Plattformen arbeiten ja auch mit dem Thema Immobilienbewertung. Sie müssen ja, glaube ich, auch selbst als kreditgebende Bank regelmäßig Objektbewertung vornehmen noch. Kommt die Technologie da auch in anderen Bereichen als nur in der Zusage zum Einsatz, oder?
Ich glaube, diese Technologie hat noch vielfältiges Potenzial, in der Tat. Man muss ja regelmäßig wieder Bewertungen durchführen, man muss bei einer Anschlussfinanzierung eine Bewertung durchführen. Also gibt es noch viel Potenzial, was damit erschlossen werden kann, womit man auch den Markt noch deutlich nochmal innovieren kann und auch verschlanken kann.
Wo ist denn was schiefgelaufen in diesem Entwicklungsprozess, womit Sie nicht gerechnet haben? Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer auch in der Fintech-Branche, die solche Prozesse, die Einführung neuer Produkte in ihrem Alltag ständig erleben und typische Hürden, auf die man stößt, mit denen man vielleicht auch gar nicht gerechnet hätte. Sie hatten, glaube ich, das Thema Garagen schon genannt sozusagen. Wo ist eine innenliegende Garage letztendlich? Es sind noch weitere Geschichten, wo Sie drauf gestoßen sind im Prozess, wo Sie gedacht haben, hey, das hätte man niemals gedacht, dass das zu einem Problemchen werden könnte.
Ja, es ist interessant, weil wir ja uns angeschaut haben in großzahligen Paralleltests, wie schneidet die KI ab gegen den Mitarbeiter, der ja bisher die Prüfung gemacht hat. Und ja, da haben wir dann festgestellt, sie ist sehr, sehr gut. Aber es gibt manche Ausreißer, wo es Abweichungen nach unten und oben gibt. Die haben wir uns dann sehr, sehr genau angeschaut. Und das war schon sehr faszinierend zu sehen. Die waren zum Teil tatsächlich durch Fehler der KI, wo wir sie dann kontinuierlich weiter trainieren mussten, zum Teil aber auch, wo Fehler auf unserer Seite waren. Nicht, weil es ein Fehler des Mitarbeiters war, sondern einfach, weil, also es gibt auch Fehler der Mitarbeiter, eindeutig, aber wo dann einfach auch der letzte Sachstand nicht da war. Ich mache mal ein Beispiel. Die KI sagt, es gibt dort ein ausgebautes Dachgeschoss und nimmt das ein. Ja. Der Mitarbeiter hat in den Unterlagen, wir haben es ja immer im Vergleichstest gemacht, sagt auf den vorliegenden Unterlagen, es gibt kein ausgebautes Dachgeschoss. Ja. So, das waren dann die Fälle, die wir uns dann rausgezogen haben und vor Ort angeschaut haben, gesagt haben, wer hat recht?
Ja.
Da stellte sich dann raus, es gab ein ausgebautes Dachgeschoss. Das war in den Unterlagen nur nicht vermerkt. Insofern, also da gab es sehr, sehr viele lustige Sachen, die man dann festgestellt hat, wobei man dann gesehen hat, dass die KI schon erstaunlich gut darin ist, festzustellen, was tatsächlich der Zustand vor Ort ist. Aber manchmal macht sie halt auch echt noch, oder hat sie gravierende Fehler gemacht, die wir dann versucht haben auszumerzen.
Die Satellitendaten kann man sich kaufen am Markt, dass man sagt, gib mir mal, oder ist das frei verfügbar? Google Maps, dass man einfach sagt, da gehe ich drauf.
Da gibt es vielfältige Anbieter, die das machen in unterschiedlicher Qualität.
Ja.
Da gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten und das ist ein abendfüllendes Thema.
Ja. Wo ist denn der Mensch unverzichtbar in diesem ganzen Prozess? Komplexe Fälle, Haftungsfragen, Risikobewertungen?
Ja, ich glaube, der Prozess ist an zwei Stellen unverzichtbar. Das eine ist die Beratung. Die wird immer persönlich bleiben. Denn es ist eine der größten Entscheidungen im Leben. Mhm. Die Beratung wird immer persönlich bleiben. Und dann, der zweite Moment ist die tatsächliche Entscheidung. Die KI kann alle Daten aufbereiten, die kann alles so machen, dass alles quasi entscheidungsreif da liegt. Aber der Mitarbeiter muss noch einmal draufschauen und sagen, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht. Da wird man ihn auch nicht rausnehmen können. Denn am Ende trifft die Bank die Entscheidung und nicht die KI. Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Und damit liegt auch die Haftungsfrage immer bei der Bank.
Das muss ja auch ein Mensch machen, glaube ich, regulatorisch. Absolut.
Auch regulatorisch ist das erforderlich, ja. Und das macht auch Sinn so. Und damit liegt auch die Haftungsfrage natürlich bei der Bank und nicht bei der KI.
Ja. Preist man im Moment in diesem Baufi-Markt nicht technologieaffine Wettbewerber raus? Dass man einfach mal sagt, also sowas wie digitaler Kontocheck muss sich eigentlich anbieten für eine Bonitätsprüfung, vielleicht über kurz oder lang, muss sich auch die Geschwindigkeit bieten, anders funktioniert es nicht. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man sagt, ein Akteur, der diese Innovation nicht leistet, hat möglicherweise ein Problem, dass er dann wirklich nur noch die manuellen und schwierigen Prozesse letztendlich bekommt. Ist das, herrscht ein gewisser Investitionszwang in dem Markt?
Wir müssen uns schauen, wie die Kunden reagieren. Am Ende werden die Kunden darüber entscheiden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Kunden es sehr attraktiv finden, wenn sie die Möglichkeit haben, zu einer schnellen Entscheidung, dann diese schnelle Entscheidung auch zu nehmen und nicht nochmal 10 Tage zu warten, was ja der Durchschnitt im Markt ist. Der Durchschnitt im Markt sind 10 Tage bis zur Entscheidung der Banken in Deutschland. Und ich glaube, dass das für den Kunden einfach attraktiv ist. Und deshalb glaube ich, dass solche Innovationen, das haben wir in allen anderen Teilen unterschiedlicher anderer Märkte auch gesehen, solche Innovationen, die einen starken Kundenvorteil haben, die setzen sich in der Regel durch. Insofern glaube ich schon, dass wenn man Geschäft weiterhin haben möchte, was auch diese Standardisierung ermöglicht, dann wird man sich diesem Trend, glaube ich, nicht verschließen können.
Ich weiß, Sie kommen eher von der Technologieseite und weniger jetzt von der volkswirtschaftlichen oder Kreditentscheidungsseite, in welche Richtung der Markt steuert. Aber was ist denn Ihrer Meinung nach ein häufiges Vorurteil gegenüber dem Immobilienmarkt? Neigen Leute dazu, den Wert von Objekten zu überschätzen oder zu unterschätzen? Gibt es da irgendetwas, auf das Sie im Alltag immer wieder stoßen, von dem Sie sagen, da machen viele Leute letztendlich in diesem Prozess einen Fehler oder haben einen Wahrnehmungsfehler vielleicht auch für das, wofür sie sich interessieren oder was sie besitzen?
Also der Verkäufer überschätzt immer den Wert und
ihn. Klar, Klassiker.
Spaß beiseite. Ansonsten, ich glaube, es ist sehr schwierig in Deutschland, den tatsächlichen Wert zu ermitteln im Vergleich zu anderen Ländern. In anderen Ländern gibt es ja, zum Beispiel in UK, Register, in denen man den Wert öffentlich einsehen kann. Das gibt es in Deutschland nicht.
Letzte Transaktion war dann und dann genau, zu dem und dem Preis.
Zu dem und dem Preis. Das gibt es in Deutschland nicht so. Es gibt die Gutachterausschüsse, wo die dann gebündelt werden. Die kommen dann aber immer mit großer Zeitverzögerung raus. Insofern, es gibt eine relative Intransparenz in Deutschland über den Wert einer Immobilie. Und das macht es für Immobilienkäufer nicht einfach. Und das führt auch zu einer Unsicherheit bei Käufern und auch bei Verkäufern. Und möglicherweise hilft ja auch so etwas, um in mittelfristiger Zeit auch irgendwann mal eine größere Transparenz darüber zu erzielen, wie denn die Immobilienpreise tatsächlich sind. Denn das ist schon ein Hemmnis im Immobilienmarkt in Deutschland gegenüber anderen Märkten, dass wir nicht diese Transparenz haben, die in anderen Märkten ist.
Welche Rolle spielt denn da überhaupt die Liquidität im Markt? Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand hier in einem Vorort von Frankfurt oder in Berlin im Speckgürtel sich dafür interessiert, dass die Datenverfügbarkeit ganz exzellent ist, während allerdings in so einer nordhessischen Wegzugsregion, wo vielleicht 80 Objekte in einem kleinen Dorf stehen, dass es sehr viel schwieriger ist zu sagen, sind das jetzt 50 oder 250.000, dass so ein Einfamilienhaus wert ist? Stimmt das oder ist es ein Klischee, dass Sie sagen, nee, wir können eigentlich mit allem arbeiten in ganz Deutschland, egal was wir bekommen?
Es ist schon erstaunlich, was da machbar ist. Insofern, das war am Anfang auch mein Gedanke, dass das vielleicht hauptsächlich in größeren Städten funktioniert. Das ist nicht so. Das funktioniert tatsächlich flächendeckend. Aber natürlich ist Liquidität unterschiedlich in Ballungsräumen als in kleineren Dörfern.
Welche Innovationen sind denn in dem Bauviehmarkt noch drin? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie aus Wettbewerbsgründen uns genau sagen, unser Produktfahrplan ist jetzt A, B, C. Aber in welchem Bereich, glauben Sie, könnte man mit Digitalisierung und Innovation in dem Markt noch was verändern?
Ich glaube, im Baufinanzierungsmarkt gibt es bei dem Abschluss im Wesentlichen das Thema, was wir jetzt getrieben haben, nämlich, dass man einen schnellen Abschluss kriegen kann. Das ist das, was für den Kunden sehr relevant ist. Mhm. Aber es gibt ja nicht nur den Abschluss. Es gibt ja auch dann die Zeit der Vertragslaufzeit und auch der Anschlussfinanzierung. Ja. Und auch da, glaube ich, gibt es viele Prozesse, die für den Kunden immer noch nicht optimal sind. Und am Ende muss eine Innovation immer da anpacken, wo etwas für den Kunden noch mühsam ist. Und da, wo es für den Kunden mühsam ist, da kann man, glaube ich, anpacken. Da kann man noch vieles im Baufinanzierungsprozess einfacher machen. Und insofern, glaube ich, können wir einfach nochmal gucken, was dann noch in den nächsten Jahren alles so noch passieren wird.
Mal ganz platt gefragt, wir kommen ja jetzt in eine Phase rein, in der sehr viele Prolongationen anstehen, weil Leute in den Zeiten der Ultraniedrigzinsen, Immobilienboom, Baufinanzierungsboom etwas finanziert haben und dann nach 10, 12, 13 Jahren, je nachdem, wie lange da die feste Laufzeit gewählt worden ist, geht es jetzt darum, dass man sagt, das muss man refinanzieren. Kommt so ein System auch da im Wettbewerbsumfeld zum Einsatz oder ist es jetzt erstmal die Erstfinanzierung, um die es geht bei Ihnen?
Wir sind bei der Erstfinanzierung. Da glauben wir, ist der Schnelligkeitsfaktor der absolut entscheidende. Denn bei der Folgefinanzierung ist der Zeitfaktor nicht so relevant. Mhm. Bei der Erstfinanzierung ist die Unsicherheit für den Kunden maßgeblich. Ja. Insofern haben wir da den Fokus drauf gelegt.
Ja, wir nähern uns schon dem Ende des Podcasts und ich hätte von Ihnen als Experte, der innen drin sitzt in einer Bank und in Prozessen schon noch ganz gerne einen kleinen Makroausblick auf den Baufinanzierungs- und Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Wir haben ja ganz zu Anfang schon darüber gesprochen, es gibt eine gewisse Beruhigung, die Zeit der drastischen Preisanstiege ist vorbei, aber jeder hat ja doch eine Meinung, wir haben eine Blase oder wir haben keine Blase. In Wegzugsregionen wird's fürchterlich oder in Metropolen sind die Multiples immer noch viel zu hoch. Vielleicht können Sie uns noch eine ganz allgemeine Einschätzung liefern, wie Sie den Markt ganz allgemein sehen im Moment für Wohnimmobilien in Deutschland. Was vielleicht auch Leute nicht auf dem Zettel haben.
Ja, gerne. Also ich glaube nicht, dass wir eine Blase haben. Wir werden, glaube ich, auch noch einen kontinuierlich weiteren leichten Anstieg der Immobilienpreise sehen, vielleicht so 2% oder so per annum. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass wir nicht genügend Neubauten haben. Es entsteht nicht genügend Wohnraum. Woran liegt das? Dass wir zu teuer bauen in Deutschland und es zu wenig Anreize gibt, um tatsächlich zu bauen. Und dadurch, dass zu wenig Wohnraum entsteht, bleiben die Preise hoch. Parallel damit haben wir eine Zinsentwicklung, die auch nicht weiter nach unten gehen wird. Mhm. Insofern würde ich das mal so einschätzen. Wir haben Immobilienpreise, die eher stabil sind, Zinsen, die eher leicht nach oben gehen und damit eigentlich einen stabilen Markt, der aber in sich sehr volatil ist.
Ja.
So würde ich es, glaube ich, mal beschreiben.
Gibt es Segmente, in denen Sie eher vorsichtig sind, wo Sie sagen, das ist eher schwierig, Wegzugsregion, die Provinz oder sonst was, oder ist alles eine Frage des Preises, dass auch der Preis dann letztendlich reflektiert, dass es nicht allzu viele Leute gibt, die sich vorstellen können, in irgendeinem extrem kleinen, von Metropolen entfernten Wegzugsgebiet zu wohnen?
Das ist, glaube ich, in der Tat eine Frage des Preises. Man hat das mit den Wegzugsregionen vielleicht auch ein Stück weit überdramatisiert, denn es gibt mittlerweile viele Berufe, in denen man nicht mehr direkt so viel vor Ort sein muss.
Mhm.
Und da ist die Attraktivität von solchen Regionen deutlich gestiegen. Und insofern, wir sehen durchweg auch viele, die in solche Regionen hineinziehen, weil sie es dort auch einfach attraktiv finden. Es ist günstiger, dort zu wohnen. Es ist günstiger, dort zu leben.
Mhm.
Und insofern gibt es durchaus auch Argumente, die Menschen dorthin ziehen. Und insofern gibt es, glaube ich, jetzt nicht so Regionen, wo man sagt, das ist ein No-Go.
Was war der Moment, dem Sie mal mit der KI gearbeitet haben, herumgepromptet haben, wo Sie schon gedacht haben, boah, das ist aber jetzt wirklich mal, häufig hat man da so einen Moment und sagt, das ist aber jetzt hier echt mal eine reife Leistung gewesen, was die KI erkannt hat. Hatten Sie da in jüngerer Vergangenheit mal einen Moment gehabt?
Ich glaube, das, was jeder von uns ja immer gerne macht, ist, dass er sich seine Urlaubsplanung damit machen lässt und sich damit detailliert sagen lässt, was man wo machen kann. Da ist sie schon sehr gut, aber sie ist ja auch in komplexen Fragestellungen sehr gut, mhm. wo man sich Vor- oder Nachteile von Investitionen aufzeigen lässt, Wettbewerbsumfelder aufzeigen lässt und so. Da ist sie ist schon sehr, sehr gut. Sie ist manchmal noch ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt.
Ja, vielen Dank, Herr Müller. Sage ich herzlichen Dank, dass Sie zu Gast in diesem Podcast waren. Ich hatte auch eine steile Lernkurve über das, was in der Baufinanzierung los ist. Und vielen herzlichen Dank.
Ich sage herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Deep Banking, dem Spezialisten-Podcast von Finanzszene.de. Wir bedanken uns herzlich bei Elida Atelier Hamburg für das Coverdesign. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Shownotes finden Sie die Kontaktmöglichkeiten mit uns. In diesem Sinne, vielen Dank.